Ja, ich möchte jetzt zweiten Teil vielleicht einfach ein bisschen so zeugnishaft erzählen, was ich erlebt habe, so am Ende meiner Jugendzeit, würde ich sagen, in den 80er Jahren. Da hat es mich, sag mal, wegen der Wissenschaft nach Würzburg verschlagen. Aber Gott führte mich nicht wegen der Wissenschaft nach Würzburg, sondern weil ich dort eine Art geistliche Ausbildungszeit erlebt habe. Ich hatte mich einer christlichen Studentengruppe angeschlossen und fragte die Leiter, wo geht denn Gottesdienst? Haben die gesagt, ja, wir gehen da in diese evangelische Kirche im Frauenland. Ich war zwar landeskirchlich geprägt, aber für mich stand jetzt fest, dass ich in eine Freikirche gehe. Und als ich dann am ersten Sonntag in diesen Gottesdienst ging, wurde ich von einer 80-jährigen Frau herzlich begrüßt. Sie stellte sich mit Namen vor, hieß Bauer, ich hieß Trummer, heiße es immer noch. Am darauffolgenden Sonntag kam ich wieder in den Gottesdienst. Diese kleine, alte Frau kommt auf mich zu, begrüßt mich mit: Schön, dass Sie wieder da sind, Herr Trummer. Ich wusste nicht mehr, wie die hieß. Jetzt ist ja das ein relativ einfacher Name, Bauer. Ich sage das. Das sind einfach so Erinnerungen, die prägen. Ich hatte nun das Privileg, in dieser Gemeinde teilhaben zu dürfen an diesem Erneuerungsprozess. Damals hieß das geistliche Gemeindeerneuerung. Und die Gemeinde stand gerade am Anfang, wie ich kam. Und die Stellen unseres Predigttextes aus dem Korintherbrief, die bildeten einen wesentlichen Bestandteil und Baustein des Wachstums- und Erneuerungsprozesses in der Gemeinde. Sowohl der Pfarrer als auch die Studentenleiter und andere Gemeindeglieder, sie entdeckten gerade die Stellen aus dem Korintherbrief. Nun ist es ja nicht so, dass diesen Leuten diese Stellen nicht bekannt waren. Sie waren auch mir bekannt, aber sie waren nicht verstanden. Sie waren bekannt, aber sie spielten keine Rolle im Gemeindeleben. Sie waren bekannt, die Verse, aber sie waren nicht im Herzen. Sie waren bekannt, aber sie wurden nicht praktiziert. Und ich erinnere mich noch sehr gut, noch relativ am Anfang, gab es in Nürnberg einen Kongress dieser Gemeindeerneuerung. Und ich fuhr mit dem Pfarrer dorthin, er vorne, sie ist seine Frau, hinten diese alte Frau und ich. Und ich bekam mit, wie sich der Pfarrer da unterhielt über das Thema Geistesgaben. Und für mich war das ja der Profi, der hat das ja studiert. Ne? Und ich saß hin, ich hatte ja auch meine Profession, sage ich, meine Ausbildung, wo ich auch sage, okay, da bin ich vielleicht auch ein Profi. Und ich war so perplex, der hat da geredet wie so ein Erstklässler und haben da Fragen gestellt und so. Das hat mich richtig, also erschüttert. Aber in den nächsten Jahren, um im Bild zu bleiben, dieses Schulsystems, arbeiteten wir uns so hoch, sagen wir, in die vierte Klasse vielleicht. Ich würde sagen, weiter sind wir nicht gekommen, auch ich nicht. Ich würde aber gerne die Zehnte schaffen. Ich bin sogar dann in Folgejahren wieder ein wenig abgerutscht, weil ich kam in Gemeinden, da spielte das halt auch keine Rolle und dann irgendwo hat es nicht mehr so diese Priorität. In der Gemeinde, ein Element war, dass wir einmal im Monat am Freitagabend einen Gottesdienst feierten in freier Form. Die Kirche war gerade so vielleicht ein Viertel so gefüllt, so bis zum ersten Zwischengang gerade ein bisschen. Und dieser Gottesdienst, das war eben Lobpreis, Gebetsgemeinschaft, Zeugnisse, Eindrücke, Predigten, Abendmahl. Und wir waren offen für die Führung des Heiligen Geistes. Aber in all den Jahren wuchs die Besucheranzahl immer mehr, sodass wir schließlich auch die Empore öffnen mussten. Und die Leute kamen aus dem ganzen Umkreis gezogen, Besuch. Gottesdienst begann um 7:30 und dauerte so circa bis 10 Uhr. Das war das Ziel, also das Maximum. Danach gab es dann noch die Möglichkeit der Einzelsegnung des Krankengebets, sodass sich alles so fast bis Mitternacht hinzog. Der Ablauf war nicht im Detail festgelegt. Während des ganzen Abends versuchte der Leiter, und ich habe ja auch die Leitung oft gehabt, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Und ich muss sagen, es ist schon ein Wagnis, in einer Kirche mit, keine Ahnung, vielleicht 200 Leuten, weitgehend Fremde, zum Zeugnis oder zu aufzurufen oder wenn jemand Eindrücke hatte, weil die Leute ja nicht bekannt waren. Und aus diesem Gottesdienst heraus entstand ein Mitarbeiterkreis. Und in diesem Mitarbeiterkreis stiefen im Laufe der Jahre immer neue hinzu. Und das war eine ganz bunte Truppe aus alten Christen, Neubekehrten, Arbeitern, Akademikern, Jüngere und Ältere. Denk so 10 bis 15 Leute. Wir planten kein Gemeindewachstum. Das war gar nicht im Kopf. Wir steckten uns keine Ziele. Aber wir hatten eine überaus große Freude. Zu sehen, wie der Herr hinzutat. Jedes Jahr ist mindestens ein Hauskreis hinzugekommen. Und wir hatten eine große Einheit, obwohl wir so ganz unterschiedlich waren und so ganz unterschiedlich geprägt waren. Denn wir hatten einen ungemeinen Eifer für das Reich Gottes. Unser Herz brannte, Menschen für Jesus zu gewinnen. Das war im Vordergrund, nicht die Geistesgaben. Menschen für Jesus zu gewinnen und andere Menschen im Glauben zu stärken und zum Wachsen irgendwie zu ermutigen. Wir schätzten auch die unterschiedlichen Begabungen des anderen. Neben dem Freitagsgottesdienst gab es auch den klassischen Sonntagsgottesdienst, der war liturgisch geprägt, aber auch in diesen Gottesdienst kamen immer mehr junge Leute. Der war so von jungen Leuten, dass dann schon ältere Gemeindeglieder sich beschwert haben, dass so viele junge Leute da sind. Ja, weil sozusagen der Seniorenkreis nicht mehr ausschließlich da war. Und die Kirche, die war proppenvoll, sodass wir auch am Sonntag hinten Stühle gestellt hatten. Und auch im Sonntagsgottesdienst, das war für mich Dienst. Weil ich rein bin, wenn ich keine Funktion hatte, aber ich stand erstmal hinten und habe geschaut, wer ist heute zum ersten Mal da? Und dann habe ich mich zu dem hingesetzt. Oder wer ist ein bisschen am Rande? Weil ich suchte das Gespräch mit ihm und wir hatten auch Kirchencafé, dass wir die Leute mitnehmen konnten, um weiter mit ihnen verbunden zu bleiben. Vielleicht fragt ihr, was ist das Geheimnis der Entwicklung? Kann es nicht sagen. Ich bin das Geheimnis. Aber es gibt schon ein paar Punkte, die ich vielleicht sagen will. Schon seit vielen Jahren gab es treue Beter in der Gemeinde. Ganz unscheinbar treue Beter, die sich um die Ausbreitung des Reiches Gottes beteten und auch für den Pfarrer beteten. Wir waren gemeinsam auf dem Weg. Wir ließen uns gemeinsam auf das Thema Erneuerung ein. Wir gingen gemeinsam die Schritte als Analphabeten. Und in diesem Mitarbeiterkreis, da hatten wir die gleichen geistlichen Überzeugungen und dadurch Einheit. Die Verkündigung war insgesamt sehr evangelistisch und auf Bekehrung ausgerichtet. Und jede Amtshandlung von diesem landeskirchlichen Pfarrer hat er immer benutzt, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Jedes Gespräch, jeder Konfirmanden, die Eltern und so weiter, jede Taufgespräche, war immer das Ziel, Menschen für Jesus zu begeistern, zu gewinnen. Er war sehr demütig. Ich hörte nie ein negatives Wort, das muss ich sagen. Er wurde sehr angefeindet von der Kirchenleitung nach oben. War auch Eifersüchteleien da. Aber ich hörte nie ein negatives Wort. Obwohl der Dienst dann sehr schwer war und von daher ist er für mich auch zu einem geistlichen Vater geworden, wie er sich verhalten hat. Und wir waren offen für neue Entwicklungen in der weltweiten Christenheit. Es gab noch ein Kriterium, Thema Gastfreundschaft. Dieser Vers aus Hebräer 13, Kapitel 2, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Das habe ich wirklich erlebt. Ich war ja Single gewesen. Und dazu zwei Beispiele. Es gab noch eine weitere ältere Dame, so um die 80 auch. Die hat mich immer gern eingeladen zum Kaffee, zum Abendbrot. Sie war Vegetarierin noch dazu. Und dann hat sie noch ihre Freundinnen eingeladen. Und wir sprachen über Gemeinde. Wir sprachen über Glauben. Und ich als Jungspund, ich durfte sie lehren. Und ich habe viel erfahren, weil sie hatte sehr viel Leid. Sie war eine Vertriebene, mitgemacht nach dem Krieg. Und, Klammer auf, sie wollte damals gerne, dass ich doch eine Frau finde. Klammer zu. Anderes Beispiel. Ich habe dort eine Doktorarbeit geschrieben, oder ich versuchte es zumindest. Nach ein paar Jahren, es war am Samstagabend, kam ich zu einem Punkt, wo ich nicht mehr weiter wusste. Es gab keine Lösung. Ich war fertig am Ende. Ich hatte mich irgendwie verrannt. Dann habe ich mich auf mein Fahrrad gesetzt, bin zu einem befreundeten Ehepaar gefahren. Da gibt es mehrere. 9:30 ungefähr abends. Und hieß, der Armin ist da. Komm rein, willst du ein Bier trinken? Saß ich hin, hab Bier getrunken, haben geredet, haben gebetet. Und dann, oh Wunder, irgendwie am Montag oder wann, hatte ich die Lösung. Es ging ein Licht auf. Und es war eine super Lösung für die Fachleute summa cum laude. Aber was will ich damit sagen? Für dieses Ehepaar war es selbstverständlich, die hatten auch noch Kinder, dass ich um 9:30 abends kommen kann, ohne Ankündigung. Ja? Ich war auch Mitglied in einem Hauskreis, also Gründungsmitglied. In diesem Hauskreis ging es auch Zielsetzung, Bekehrung, Zurüstung. Und es kam so häufig vor in diesem Hauskreis, dass während der Woche irgendwelche Leute angerufen haben und gesagt, ich habe gehört, bei euch gibt es einen Hauskreis. Kann man dazukommen? Oder die Leute standen einfach Dienstagabend vor der Tür und haben gesagt, ja, haben gehört, bei euch gibt es einen Hauskreis. Bin ich da richtig und so? Ja, und der Hauskreis, der wuchs. Und wir haben uns dann in drei Gruppen geteilt, in drei feste Untergruppen. Ich übernahm die Anfänger und noch nicht Bekehrten. Und in dieser Gruppe war auch ein Mann namens Paul. Und wir sprachen meistens über Gleichnisse. Und der Paul, wenn er das so ausgelegt hat, das war immer recht menschlich. Es war nicht gerade falsch, aber es traf auch nicht den Kern. Und dieser Paul, der ging mit seiner Frau zu einer Freizeit, heute würden wir sagen Seminar, zu einem holländischen Baptistenpastor, Piet van Zutphen hieß der damals. Und als sie dann zurückkamen, da waren sie sehr verändert. Voller Euphorie kamen sie von dieser Freizeit zurück. Und sie waren begeistert für den Herrn. Und sie hatten was von Geistesgaben gehört. Und die hatten sie entdeckt für sich. Der Hauskreisleiter war irritiert. Konnte nicht richtig damit umgehen. Auch ich war verwundert. Aber ich merkte, da ist was passiert. Weil jetzt, wenn er jetzt die Bibel aufgeschlagen hat, das hat er Hand und Fuß. Das hat gepasst. Er hatte Erkenntnis gehabt. Und von daher hatte ich mir gesagt, Gemäß Paulus, prüfet alles, das Gute behaltet, da muss ich auch hin. Diesen Piet van Zutphen muss ich auch mal hören. Und ich war dort und es war eine sehr gute Botschaft. Ich war dann oft auch später mit meiner Familie noch dort. Und auch dort konnte man für Gaben beten lassen. Ich habe auch für mich gebetet lassen. Und der Heilige Geist gab mir eine Gabe. Ein anderer Junge, später übernahm ich den Jugendkreis, der ging zu Ehepaar Herbert und Maria Prehan. Vielleicht kennen einige Maria Prehan. Der kam wieder auch so total zurück. Und auch da habe ich gesagt, oh, kenne ich jetzt nicht, muss ich hin. War zweimal bei denen dort, war super. Ja, super erfrischend, habe wieder viel gelernt, auch eben über den Heiligen Geist und konnte Erfahrungen machen. Und warum sage ich das jetzt für dich alles? Ich möchte euch mitnehmen, dass auch ihr den Wunsch habt, einfach aufzubrechen, Neues zu erleben, erfüllt zu werden, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben und dass wir sagen, ja, wir wollen aufbrechen. Wir wollen mitwirken, dass das Reich Gottes verherrlicht wird. Aber ich will euch nicht verhehlen, wenn wir uns aufbrechen, der Teufel schläft nicht. Und je mehr wir uns an die Front gehen, desto rauer ist der Wind. Und ich habe das auch erlebt. Irgendwann war ich mutlos. Irgendwann fühlte ich mich nicht mehr beachtet, fühlte mich nicht verstanden, fühlte mich ignoriert vom Pfarrer. Ach, ich wurde richtig verbittert. Und ich sah alles, was nicht ging und was man anders und besser machen müsste. Ich hatte keine Freude mehr, aber ich fühlte mich im vollen Recht. Und dann war ein Kongress in Frankfurt, damals mit John Wimber. Ich möchte mich jetzt nicht über die Theologie von John Wimber äußern. Das wäre ein Kapitel für sich. Und das waren, glaube ich, so 6.000 Leute, die waren da in dieser Halle mit mehreren Emporen. Wir kamen relativ spät. So mussten wir den Weg bis auf die oberste Empore nehmen. Und da saß ich nun. Es gab Lobpreis, es gab eine Verkündigung. Aber das war proppenvoll. Und dann war eine Zeit der Stille. Und in dieser Zeit der Stille stand da etliche Meter entfernt eine Frau und die hat mich ab und zu angeschaut. Dann hat sie mal wieder weg, war sie so gedankenversunken. Und dann kam diese Frau auf mich zu, sie sprach nur Englisch. Und sie sagte zu mir, der Herr hätte ihr gezeigt, dass ich etwas Dunkles auf meinem Herzen habe. Und wie ein Blitz wusste ich, was sie meinte. Sie musste nichts erklären. Ich wusste sofort, das ist diese Beziehung, das ist diese Verbitterung. Ich schilder dir mein Problem. Betonung liegt auf mein Problem mit meinem Pfarrer. Und hatte eigentlich gehofft, dass sie mir recht gibt. Aber nun kam das Entscheidende. Sie sagte, ich soll um Vergebung bitten. Das hatte ich natürlich nicht erwartet. Ich um Vergebung? Ist doch umgekehrt so. Der Pfarrer muss doch bei mir um Vergebung bitten. Und ich bat den Herrn um Vergebung. Und ich wurde augenblicklich frei von Verbitterung. Eine Last fiel von meinem Herzen und Freude kehrte ein. Und ich konnte diesen Kongress erleben. Der hatte ja gerade erst angefangen. Und das war so wichtig, sonst wäre alles an mir vorbeigegangen. Alle Botschaft, alle Verkündigung. Wenn der Heilige Geist nicht eingegriffen hätte. Und von daher, wie wusste die Frau unter Tausenden von Menschen, dass sie zu mir muss? Das kann doch nur der Heilige Geist machen. Ja, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. 1. Petrus 5. Deswegen fordert uns Petrus zur Nüchternheit auf, zur Wachsamkeit. Gerade Christen, die im Dienst stehen, Christen, die an der Front sind und Christen, die die Geistesgaben praktizieren, die sind besonders gefährdet. Schauen wir uns nochmal die Korinther an. Die Gemeinde in Korinth, die war alles andere als vollkommen. Ganz im Gegenteil. Paulus sagt sogar mal, ob er etwa mit der Rute kommen soll. Rute, wisst ihr noch, was das ist? Also mit der Peitsche oder so, oder Stecken. Paulus geht sehr hart mit ihnen ins Gericht. Er prangert ihre Sündhaftigkeit an. Lies mal Kapitel 1 bis 6 durch. Da waren Spaltungen. Da herrschte Neid und Eifersucht. Jegliche sittliche Normen haben sie über den Haufen geschmissen. Und sie stritten so heftig miteinander, dass sie vor weltliche Gerichte gingen gegeneinander. Sie hatten Umgang mit Prostituierten. Sie nahmen sich Freiheiten heraus, zum Beispiel Götzenopferfleisch zu essen, ohne Rücksicht, was andere Geschwister dazu sagen oder denken. Beim Abendmahl, da fraßen sie sich voll und ließen die anderen nebendran hungern. Ja, es fehlte die Liebe. Von daher muss ich mich jetzt korrigieren. Ich habe gesagt, die Gemeinde am Anfang, die ist ein Vorbild. Die war in der Hinsicht überhaupt kein Vorbild für uns. Es waren zutiefst fleischliche Menschen und keine geistlichen Menschen. Kapitel 3. Sie waren unmündig im Glauben. Und das ist das Verwunderliche. Die waren unmündig im Glauben. Es gab so viel Sünde. Und trotzdem hat der Heilige Geist in Korinth so viele Gaben geschenkt. Wie kann das sein? Wie passt das zusammen? Diese Frage stelle ich mir eigentlich immer noch. Aber Gott schenkt offensichtlich die Gaben unabhängig von unserer geistlichen Reife, unabhängig von unserem Stand oder unserem Amt. Nicht umsonst hat Paulus das Kapitel 13, das sogenannte Hohelied der Liebe, zwischen 12 und 14 geschrieben. Zwischen den Geistesgaben, zwischendrin dieses Hohelied der Liebe. Und er sagt, ja, wenn ich diese ganzen Geistesgaben hätte, und wenn ich aber keine Liebe, so wäre ich nichts. So wäre ich wie ein schepperndes Blech oder eine lärmende Klingel. Alle Gaben würden mir nichts nützen. Und hierin liegt die große Gefahr, dass Gott zwar Gaben schenkt, und sie Gaben aber auch zum Schaden reichen können. Denn solche Gaben, die können hochmütig machen. Die können stolz machen. Ich kann was. Da wirkt Gott durch mich. Also, wenn jemand Gaben hat, Geistesgaben, dann sagt das noch nichts über sein persönliches Christsein aus. Das heißt nicht, dass er ein besserer Christ ist. Das ist wichtig zu wissen für uns, als auch für denjenigen. Denn der Geist Gottes schenkt anscheinend Gaben unabhängig von unserer Heiligkeit. Wenn du nach Gaben strebst, von daher ist es ungemein wichtig, dass du eine geistliche Begleitung hast. Das Kennzeichen einer jeden lebendigen und wachsenden Gemeinde ist die Buße. Die Erkenntnis, dass ich trotz allem Einsatz aller Gaben und Ämter ein Sünder bin, der begnadet wurde, der aber auch noch täglich die Vergebung durch Jesus bedarf. Ich bin ein Diener, der nur das tut, was der Heilige Geist mir aufträgt. So, von daher zum Schluss nochmal die Frage an dich. Trotz aller dieser Gefahren, die verbunden sein können, welche Gabe hast du? Machst du mit beim Bau des Reiches Gottes? Ich bin vielleicht penetrant, Aber wir müssen von der Theorie in die Praxis kommen. Wir müssen vom Hören zum Tun kommen. Und von daher, bitte lass diese Frage nicht untergehen. Im Lauf der Woche, im Lauf des Alltags, welche Gabe hast du? Bedenke das im Gebet. Höre auf Gott. Mike, ich denke, wir stehen immer zur Verfügung, um darüber mit dir zu reden, zu beten. Vertrau dich jemand an. Amen.